Ja, ihr Lieben, ich möchte heute mal einsteigen mit einem kleinen Witz. Ein Pastor verstirbt und kommt an die Himmelstür. Dort wird ihm gesagt, dass er noch etwas warten müsse. Plötzlich sieht er, wie ein Busfahrer auch an die Himmelstür kommt und er wird sofort eingelassen. Der Pastor beschwert sich, warum muss ich hier warten und der Busfahrer, der wird sofort eingelassen, ich bin doch vom Fach. Da antwortete ihm Petrus, wenn du gepredigt hast, sind die Leute eingeschlafen. Wenn aber der Busfahrer Bus gefahren ist, dann haben alle gebetet. Ja. Andreas, dieser Witz war besser als der andere. Wir haben gestern darüber ausgetauscht, welchen ich als Einstieg nehme. Ja, aber das war in der Tat so, als ich auf Teneriffa in meiner letzten Gemeinde war, da musste man ja manchmal auch über die Serpentinen fahren und ich hatte eine Frau, wenn die neben mir saß, hat sie immer gesagt, ich war Gott nie so nah wie bei dir im Auto. Ja, ihr habt schon gemerkt, heute geht es um das Thema Gebet, Rogate, lateinisch, der Titel dieses Sonntags. Und ich lese uns den Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist. Das ist übrigens ein Bild von der bittenden Witwe. Zu unserem Predigttext habe ich kein Bild gefunden, aber ihr könnt das ja, vielleicht merkt ihr auch die Parallelen, die es zu dieser Geschichte hier gibt. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat, und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Ja, ein erster Gedanke, Jesus revolutioniert das Gebet. Ich denke, so der erste Teil des Predigttextes kommt den meisten von euch sicher sehr bekannt vor. Das waren so die Zeilen des Vaterunsers aus dem Lukas-Evangelium, wie Lukas sie übermittelt hat, viel kürzer als aus Matthäus, aus der Bergpredigt. Meistens kennen wir das Vaterunser ja aus dem Matthäus-Evangelium. Vielleicht wussten manche gar nicht, dass es das zweimal gibt in der Bibel. Bei Lukas auf jeden Fall etwas kürzer, etwas komprimierter. Und wie gesagt, wir beten meistens ja die längere Form aus dem Matthäus-Evangelium in unseren Gottesdiensten. Aber wie dem auch sei, das war erstmal ganz grundlegend in vier Versen das Gebet, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, nachdem sie ihn gebeten haben, dass er ihnen doch das Beten beibringen soll. Herr, lehre uns beten, haben sie gesagt. Das haben die Jünger hier von Jesus verlangt. Und ich fand das irgendwie eine bisschen komische Bitte, oder? Kann man beten lernen? Muss man beten lernen? Und überhaupt habe ich mir gedacht, die Jünger wussten doch eigentlich, wie man betet. Die kommen auf Deutsch gesagt alle aus dem frommen Elternhaus. Das waren alles jüdisch erzogene in dem Fall junge Männer, die sicherlich alle die Synagogenschule besucht haben, so wie viele von uns den Kindergottesdienst. Und da lernt man doch eigentlich schon sehr früh, wie man betet. Und erst recht das wichtigste Buch der, der Juden, aus dem sie immer gelebt haben, das Psalter, die Psalmen, eigentlich ein Gebetsbuch, wo man Gott mit Du anspricht. Also im Grunde müsste man doch sagen, die Jünger, die wussten doch eigentlich schon, wie man betet. Und auch wenn man sich so drumherum mal umschaute, in sämtlichen Religionen auch drumherum, gab es doch das Gebet. Und jetzt bitten sie Jesus, Herr, lehre du uns beten. Übrigens hat man auch in unserer Zeit mal Umfragen gemacht und herauskam, dass so ziemlich jeder Mensch schon mal in seinem Leben gebetet hat. Fast jeder Mensch hat irgendwann in seinem Leben schon mal gebetet. Und viele auch mehrmals. Und wenn das stimmt, dann ist das so, dass rund 75% der Menschen auf dieser Welt in irgendeiner Form immer mal wieder auch regelmäßig beten. Natürlich gibt es da verschiedene Religionen und Ähnliches, aber ich finde das ein ganz schön hoher Prozentsatz. Viele Menschen, die damit rechnen, dass es eine höhere Gewalt gibt, die auch eingreifen kann. Das gehört anscheinend zum Menschen irgendwie dazu, mit einer höheren Macht zu rechnen und auch mit ihr zu sprechen. Wenn es diese höhere Macht nun nicht gäbe und der Mensch spricht trotzdem so vor sich hin, da würde man sagen, naja, der ist ja irgendwie ein bisschen krank. Er spricht ja nur mit sich selbst. Ich muss mich immer so ein bisschen wundern, ich bin es noch nicht so gewohnt. Es gibt ja viele Leute, die mit so einem Knopf im Ohr hier durch die Gegend laufen und dann vor sich hin reden. Ich wundere mich dann immer, mit wem spricht der eigentlich? Aber das sind natürlich Funkeinrichtungen hier, wie nennt man das noch? In-Ear. Was für Dingens? In-Ear, genau. Aber mit Mikrofon und so. Man sieht es nicht, aber sie reden vor sich hin, während sie gehen und passen natürlich auch nicht auf, wenn man mit dem Fahrrad daneben fährt. Und ja, aber so ähnlich könnte man sich das vorstellen. Ja, wenn es diese höhere Macht nicht gäbe, dann wären wir eigentlich solche Menschen, die da irgendwie vor sich hin reden und unsere Worte gehen nicht weiter als bis zur nächsten Wand. Ja, und dann, wenn es so wäre, dass es diese höhere Macht nicht gibt, ja, dann wäre nicht nur ein Mensch so in dieser Form irgendwie schizophren, der mit fremden Stimmen da irgendwie umgeht, sondern vielleicht sogar 75%. Das ist ganz schön viel. Verrückterweise redet der Mensch mit etwas, was er nicht sieht. Der Psychologe und katholische Theologe Manfred Lütz, dessen Bücher ich sehr schätze, der hat einmal in einem sehr amüsanten Buch über psychische Erkrankungen geschrieben: Wenn man mit Gott redet, dann nennt man das Gebet. Wenn Gott aber zu uns redet, nennt man das Psychose. Ja, ist vielleicht auch nicht mehr so gewohnt, dass Gott zu uns spricht, ne? Also die Zeit hat sich auch ein bisschen verändert, aber es gab tatsächlich eine Zeit, auch die frühe Kirchengeschichte, also die spricht da wirklich noch sehr stark davon, dass es da Mönche gab, Kirchenväter, die einen unheimlich starken Kontakt zur jenseitigen Welt hatte. Da gab es Kirchenväter, die nachts in die Kirche gegangen sind. Ich weiß das zufällig, ich habe meine Predigtprüfung in Murrhardt gemacht, in der Stiftskirche. Kennt jemand Murrhardt? Kaum jemand. Genau, da liegt der Theologe, der Schwabe Oettinger, begraben in dieser Kirche. Nach meiner Predigt hat sich nichts bewegt. Also, das kann ja immer mal sein, ne? Aber Oettinger war so ein bisschen Alphasöhner. Der ist nachts tatsächlich in die Kirche gegangen, hat sich die aufschließen lassen und hat für die Geister im Gefängnis gepredigt. Sehr ungewöhnlich, ne? Also er wollte für die Menschen, die da irgendwo, die Seelen, die Armen, die da irgendwo rumschweben, wo man nicht weiß, wo die sind, für die hat er gebetet. Oder es gab einen heiligen Franziskus, der hat mit Tieren gesprochen. Also heute würde man sagen, das ist schon so an der Grenze, ne? Oder ihr kennt vielleicht diese schönen Verfilmungen mit Don Camillo, der selber mit dem Kreuz sprechen konnte und tatsächlich Antworten bekam von dem gekreuzigten Jesus. Das ist natürlich nur eine erfundene Figur, aber was ich sagen will, ist, das Gebet ist anscheinend irgendwie in uns Menschen hineingelegt. Er möchte Kontakt, er weiß, dass da noch mehr ist als diese sichtbare Welt und er rechnet damit, dass dieser Gott auch eingreifen kann. Das Gebet gehört anscheinend irgendwie zum Menschen. Und ich gehe davon aus, die Jünger kannten Gebet, auch wenn sie Jesus hier fragen. Aber die Frage ist ja, warum bitten die Jünger Jesus nun hier, dass er ihnen das Beten beibringen soll? Vielleicht, weil sie ihn beobachtet haben beim Gebet. Es heißt hier, er kam gerade vom Beten wieder. Vielleicht hat er eine besondere Ausstrahlung gehabt oder irgendwas, was die Jünger jetzt an ihm gespürt haben. Dieser Jesus betete anscheinend anders, als sie es gewohnt waren. Jesus revolutionierte das Gebet. Was war wohl so besonders an Jesu Gebet? Wir können das heute zum Beispiel schon mal sehen in der Anrede. Im Aramäischen oder auch im Griechischen wird das auch so wiedergegeben. Manchmal steht das sogar in der deutschen Bibel noch so drin, dass Jesus betete, Abba. Das ist nicht die Band, die es mal gegeben hat und auch wieder gibt, sondern das ist Aramäisch und heißt Vater. Und das ist eine revolutionäre Bezeichnung für Gott. Eigentlich das Wort für Papa noch eher. Abba, Papa, das ist wie so ein Babbellaut, den auch kleine Kinder schon sprechen können. Und man muss sagen, das war schon revolutionär, weil damals, wie auch heute, wird der Gottesname eigentlich nicht ausgesprochen. Er wird verschwiegen. Man hat sich Krücken gemacht, auch im Judentum, wie Herr oder sowas. Der Name war so heilig, dass man ihn eigentlich nicht in den Mund nahm. Und jetzt kommt Jesus und sagt, Papa, Abba. In dieser Anrede steckt schon ganz viel drin. In dieser Anrede steckt für mich zweierlei drin. Zum einen natürlich eine große Nähe, Papa, Vater. Zum anderen aber auch eine gewisse Achtung. Weil in der Regel hat man ja so als Kind auch vor dem Vater einen gewissen Respekt, wenn es gut läuft. Aber eben auch das andere, der Vater gibt auch Halt und Liebe und Geborgenheit. Wenn beides ausgewogen ist, ich denke, dann ist das eine gute Stütze, dann ist das etwas Gutes für das Kind, um heranzureifen. Autorität zu haben, jemanden zu haben, der zeigt, ja, so kann Leben gelingen, und jemanden auch, der sagt, ich habe dich lieb, ich brauche deine Nähe, du brauchst meine Nähe, ich gebe dir Geborgenheit. Jesus revolutioniert das Gebet. Was empfindest du, was empfindet ihr, wenn ihr Gott mit Vater ansprecht? Vielleicht schwingt noch ein bisschen was mit von dem eigenen Vater, den man hatte, vielleicht auch von den Dingen, die nicht so gut waren, wo sich, ja, wo er vielleicht zu streng war, der Vater, oder wo er vielleicht abwesend war und man ihn gebraucht hätte. Ich weiß nicht, was bei dir so mitschwingt, aber auch das rückt Jesus hier zurecht in diesem Gleichnis. Denn gleich im nächsten Gedanken würde ich sagen, Jesus revolutioniert nicht nur das Gebet, sondern er revolutioniert auch das Gottesbild. Auch mit diesem, wie er betet. Und das ist mein zweiter Gedanke. Jesus revolutioniert das Gottesbild. Ich weiß nicht, was er mit diesen beiden Bildern so empfindet, aber wir kommen da gleich noch drauf. Jesus lädt uns ein, wenn er uns dieses Gebet lehrt, unser Gottesbild zu überdenken. Sicher ist Jesus Gott der Vater, den man respektieren soll, der liebende Vater, der uns nah sein möchte. Und das war eigentlich das Besondere an Jesu Gebet. Und die Jünger, die haben das anscheinend irgendwie mitbekommen, dass er so eine besondere Beziehung hatte, dass er so beten konnte. Und sie bitten ihn, weil es für sie auch attraktiv war, Mensch, lehre uns doch so zu beten, so wie du es auch tust. Oder vielleicht mit anderen Worten, haben sie vielleicht auch gefragt, ja, Jesus, was hast du denn für ein Gottesbild, dass du so mit dem Vater reden kannst, dass du so mit Gott reden kannst? Das möchten wir auch. Jesus revolutioniert das Gottesbild. Und das Schöne ist, er nimmt hier ein ganz klassisches Beispiel aus dem Alltag damals. Da bekommt jemand überraschend Besuch von einem Freund. Der kommt vielleicht nach einer langen Reise vorbei. Ihr habt das Gleichnis sicher noch im Ohr. Und das war damals natürlich noch ein bisschen beschwerlicher. Und nun ist es in dieser Region natürlich auch so von besonderer Bedeutung, dass es da so eine ungeschriebene Regel gab, nämlich der Gast ist König. Wir kennen vielleicht so den Spruch, der Kunde ist König. Das ist dann der zahlende Gast, also der Geld mitbringt, der ist König, der wird gut behandelt. Aber damals in der Region, das war auch sehr wichtig für die ganze Infrastruktur, da war eigentlich wichtig, der Gast ist König. Und es ist da so gewesen im Orient, wenn man da unterwegs war, man musste lange Reisen machen, man war eigentlich darauf angewiesen, dass man auch immer mal irgendwo untergekommen ist und irgendwo aufgenommen wird. Und hier, da kommt ein Freund vorbei von einer langen Reise und was ist? Der Kühlschrank ist leer. Kühlschrank hatte man vielleicht noch nicht, aber nicht zu essen da. Und ja, wie gut, dass man Nachbarn hat, wo man mal klingeln kann oder klopfen. Und der kommt dann, so wird es hier geschrieben, etwas mürrisch an die Tür, denn man muss sich auch vorstellen, die Häuser damals, das waren meistens Einraumwohnungen. Und hier heißt es sogar deutlich, die Kinder haben schon geschlafen. Also er kommt ein bisschen ungünstig. Kann man vielleicht auch ein bisschen verstehen. Ich finde das schön, wie nah dieses Bild hier ist. Ne? Also gerade alle zu Bett, alle ruhig und so. Und jetzt kommt dieser Nachbar da und klopft und klingelt und alle werden wieder wach. Und dann auch noch so spät. Ich kann mir gut vorstellen, dass der erstmal ein bisschen mürrisch geguckt hat. Aber was sagt Jesus hier? Wenn dieser Mensch schon nicht aufsteht, weil es sein Freund ist, so doch bestimmt, weil er ihn bedrängt und weil es vielleicht dieses ungeschriebene Gesetz gibt, der Gast ist König. Und möglicherweise kommt er selbst ja auch mal in so einer Lage und möchte dann vielleicht auch so behandelt werden. In der heutigen Zeit hat sich das vielleicht so ein bisschen verändert. Aber ich denke, es ist doch schön, gute Nachbarn zu haben, oder? Wenn man schlechte Nachbarn hat, dann ist das ein bisschen frustrierend, aber gute Nachbarn, das ist schon was Feines. In unserer Wohnung in Kassel, wo wir einige Jahre gewohnt haben, da waren 6 Parteien und unten waren so Büros. Also nicht mit allen hat man sich super verstanden. Wir hatten da so einen Hausmeister, der kam immer nur aus seiner verrauchten Wohnung, wenn irgendwie mal die Treppe nicht geputzt war. Irgendwann war er verschwunden, wurde von der Polizei gesucht, aber das nur nebenbei. Sowas erlebt man auch. Auf der anderen Seite hatten wir eine sehr nette Nachbarin, eine Türkin, eine Junge. Und da wusste man, wenn man da was brauchte, ein Ei oder Mehl oder irgendwas fehlte, da kann man jederzeit klopfen. Und sie wusste das auch von uns. Und das ist doch eigentlich ein schönes Miteinander. Und da macht man doch eigentlich auch mal gerne auf und gibt, wenn man was hat. Vorgestern klingelte Martina Mössinger hier bei uns und brauchte dringend eine Maske, weil sie mit der Bahn fahren musste und die war schon im Anmarsch. Ja, wie gut ist es, wenn man Nachbarn hat, die auch mal helfen kann, wenn man weiß, wo man im Zweifelsfall klingeln kann. Was sagt Jesus hier? Gott ist nicht nur der Vater, vor dem man Respekt hat, der uns aber auch seine Liebe und seine Nähe zeigt, sondern im Grunde, Gott ist auch der Nachbar. Das ist hier das zweite Bild vielleicht. Der Nachbar, zu dem man kommen kann. Wie heißt es hier? Ach, das habe ich glaube ich nicht. Nee. Wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben bringen könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Jesus revolutioniert nicht nur das Gebet, das so sehr persönlich jetzt wird, sondern auch das Gottesbild, weil er Gott kennt. Ja, mehr noch, weil Gott und er in geheimnisvoller Weise eins sind, so wie er das ja auch sagt. Gott ist der Vater, aber er ist hier in diesem Fall auch der Nachbar, der auf Augenhöhe, der gerne gibt. Und in Jesus Christus ist er uns ja auch auf dieser Ebene begegnet. Und in der Offenbarung des Johannes heißt es, wenn Gott irgendwann mal wiederkommt, wird er wohnen in einer Hütte wie ein Nachbar. So nah. Sehr spannend. Gott möchte uns nah sein. Gott möchte eine Beziehung mit uns, eine Freundschaft. Aber jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt unser Part bei der ganzen Geschichte? Was sollen wir denn jetzt tun? Und da werden hier 3 Dinge genannt. Bitten, suchen und anklopfen. Das ist die Haltung, die von uns im Grunde erwartet wird. Hier heißt es, und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Nun ist es natürlich so, und das haben wahrscheinlich viele von euch auch erfahren, dass Gott kein Wunschautomat ist, so nach dem Motto Gebet rein, Gebetserhörung kommt unten raus. Und das wird an diesem Freund ja auch so ein bisschen deutlich. Hier heißt es, wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Also man darf Gott bedrängen und ich sage euch, das Wort unverschämt steht hier tatsächlich. Deshalb Dreistigkeit siegt, ist vielleicht erstmal so ein bisschen spitzer Titel, aber das Wort unverschämt steht hier wirklich. Dreistigkeit siegt. Wir haben eben das Gleichnis von der bittenden Witwe gehört in der Schriftlesung. Da ist ein Richter, der weder Gott noch Menschen fürchtet. Und die Witwe möchte, dass ihr Recht verschafft. Und allmählich fängt die Witwe an zu nerven. Und der Richter möchte seine Nerven schonen und gibt ihr, was sie will. Und ich denke, der springende Punkt bei den beiden ist eigentlich der, dass Jesus sagt, wenn schon wir schlechten Menschen, so sage ich es mal, so sind, um wie viel mehr wird Gott so sein, wenn er doch gut ist? Das ist, denke ich, der springende Punkt hier an dieser Geschichte. Also suchen, bitten, anklopfen. Und es ist auf der anderen Seite ja auch so, wenn man nicht sucht, wird man auch nicht finden. Und man kann vor einer Tür stehen und warten, bis sie aufgeht. Wenn wir nicht anklopfen, wird niemand aufmachen. Gott fällt nicht mit der Tür ins Haus. Er wartet auf unser Suchen, auf unsere Bewegung, auf unser Anklopfen und auf unser Bitten. Und Gott sei Dank ist Gott auch so, dass er manchmal uns etwas gibt, was wir gar nicht erbeten haben. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Aber hier eine Ermutigung, auch dran zu bleiben im Gebet. Und da können wir sicher sein, Gott erhört Gebet immer. Entweder mit einem Ja oder mit einem Nein oder mit einem Warte noch. Amen.